Liebe Gemeinde, liebe Besucher, an einem Tag wie diesem kann es eigentlich nur ein Thema geben. Charles Spurgeon, der als Fürst unter den Predigern gilt, wurde zum Ende seines Lebens nach seiner Theologie gefragt. Und er antwortete: Meine Theologie wird immer einfacher. Christus starb für mich. Das ist heute Nachmittag im Wesentlichen mein Thema. Der Tod Jesu Christi ist unser Leben. Der Tod Jesu Christi ist unser Leben. Drei Dinge möchte ich kurz beleuchten, kurz darauf eingehen, wenn es um dieses Thema geht. Einmal schauen wir uns kurz den Zeitpunkt des Todes Jesu an, dann die Art des Todes Jesu und den Grund für den Tod Jesu. Wir haben schon viele Texte gelesen und gehört. Sie beinhalten das, was ich gern weitergeben möchte. Und nun, Herr, rede du zu uns und salbe du die Lippen des, der dein Wort sagen soll. Amen. Jesus starb für uns. Zu bedenken ist die Frage, wann ist Jesus gestorben? Und nun geht es mir nicht so sehr um die Datierung historisch gesehen. Wir wissen, dass man sich da insgesamt ein bisschen vertan hat. In Galater 4, Vers 4, ein Vers, der normalerweise zu Weihnachten gelesen wird, heißt es: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Alter oder Zeit ist so eine Sache. In der westlichen Welt von heute herrscht eine Art Jugendkult. Die Jungen und die Schönen sind gefragt, sie stehen im Mittelpunkt, sie können etwas leisten, das ist sehr wichtig. Alles andere wird eher in den Hintergrund gedrängt. Ich glaube, es war die Gruppe, die Toten Hosen, die gesungen hat, für immer jung, wenn jemand in seiner Jugend dann starb. Aber genau das ist mit Jesus geschehen. Im Übrigen ist das Verständnis von Zeit und Alter in der Bibel völlig anders. Alt zu werden, alt zu sein, bedeutete, und ich denke, bedeutet es bei Gott immer noch, eine Ehre. Wie geht das Gebot weiter? Ehre Vater, Mutter, auf dass du lange lebst. Und jetzt könnte man viele Personen der Bibel anschauen und sehen, wie sie über das Alter gedacht haben. Von Abraham heißt es in etwa, er starb alt und lebenssatt. Als ein Jakob vor dem Pharao stand mit 130 Jahren, sagte er: Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Mit 130. Und jetzt könnte man fortfahren. Bei einem Hiob heißt es, er starb alt und lebenssatt. Und noch ein Ausblick auf das tausendjährige Reich, da heißt es, und wenn jemand mit 100 stirbt, dann gilt er als verflucht. Nun hat das etwas mit Sünde zu tun. Ich möchte Ihnen nur zeigen und uns zeigen, Alter hat bei Gott eine ganz bestimmte Bedeutung. Von Jesus heißt es allerdings, er wurde aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, Jesaja 53, in der Blüte seines Lebens. Wir gehen davon aus, dass er 33 Jahre alt war, wurde er grausam getötet. Gott gibt das Wertvollste. Das Wertvollste, was er hatte. Gott, der Vater. Und an der Stelle wollen wir bedenken, was es wohl für ihn, den Vater, bedeutet hat und auch für die Mutter Jesu, den eigenen Sohn hinzugeben in der Blüte des Lebens. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich komme zum zweiten. Wie ist Jesus gestorben? Was hat seinen Tod gekennzeichnet? Zunächst einmal, ihr Lieben, ist es wichtig festzuhalten, Jesus ist freiwillig gestorben. Er hat gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es. Das ist ein großer Unterschied zu uns Menschen. Kaum einer stirbt freiwillig, mal abgesehen von der schrecklichen Tatsache des Suizids. Aber das sind die großen Ausnahmen. Ansonsten möchte jeder gern leben. Dieser Gedanke ist tief in uns verwurzelt und das ist normal. Jesus stirbt freiwillig. Und er stirbt unter Umständen, die keiner so erleben möchte, behaupte ich einmal. Er wird verraten vom eigenen Jünger, vom Freund. Und das auch noch mit einem Kuss. Er wird verraten als Unschuldiger. Und ich denke, wir haben die Evangelien, die Leidensgeschichte heute vielleicht gelesen und gesehen, welch ein Hickhack da war bei den Pharisäern, bei den Theologen der Zeit Jesu und den anderen, die in irgendeiner Schuld überführen wollten, aber einfach keine fanden. Es gab keine Schuld im Leben Jesu. Und damit steht da im Hintergrund das Wort Ungerechtigkeit. Und wir alle erleben im Leben dies und das. Und da, wo wir Dinge verschuldet haben, dann sagen wir, naja gut, ist so. Aber wie ist das, wenn es ungerecht war? Das fällt schwer, nicht wahr? Ihr Lieben, der Prozess Jesu war eine einzige Ungerechtigkeit. Er war unschuldig. Und selbst der Statthalter Pilatus wusste das, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer ihres Neid überantwortet hatten. Welch ein Licht wirft das auf die Theologen der Zeit Jesu. Aber ich eile weiter. Jesus starb als Abgelehnter. Vom eigenen Volk abgelehnt. Er kam in sein Eigentum, heißt es in Johannes 1, Vers 11. Aber die Seinen, die eigene Familie, nahmen ihn nicht auf. Er wurde verleugnet von einem der engsten seiner Jünger, Petrus. Er wollte ihn nicht kennen, dreimal hintereinander. Und er wurde verspottet, geschmäht und gehöhnt. Ich habe so den Eindruck, dass wir Christen uns daran gewöhnt haben, Jahr aus, Jahr ein, hören wir die gleiche Geschichte. Aber vielleicht mag einer von Ihnen schon mal am Sterbebett gesessen haben. Haben Sie mal erlebt, dass der Sterbende, die Sterbende verhöhnt wurde? Und jetzt konnte man viele Begriffe nennen, die einfach undenkbar sind, oder? Aber da steht Jesus mit der Dornenkrone, blutend, geschlagen, voller Striemen. Und die Soldaten Und die Umstehenden und die Pharisäer und die Theologen seiner Zeit wissen nichts anderes, als ihn zu bespucken und zu verhöhnen. Ach, guckt ihn den an, anderen hat er geholfen und sich selber kann er nicht helfen. Später am Kreuz. Ein Sterbender wird verhöhnt. Er wird unter die Übeltäter gerechnet. Jeder, der das sieht, der die Hintergründe nicht kennt, denkt, er ist der schlimmste Verbrecher, der dahingerichtet wird. Er stirbt einsam und verlassen, die Jünger fliehen. Frauen stehen dann in der Ferne. Und sein Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gebt einen kleinen Einblick in diese Tiefe des Schmerzes im Herzen Jesu, die wir als Menschen nie begreifen werden. Denn diese innige Gemeinschaft mit Gott, wie Jesus sie hatte, hatte bisher wohl noch keiner von uns. Diese innigste Harmonie, diese Liebe der Dreieinigkeit. Jesus stirbt leidend, furchtbar leidend, unter furchtbaren Schmerzen, unter furchtbarer Qual. Die Kreuzigung war die grausamste Art des Todes, die die Römer kannten. Und diese erlitt unser Herr. Und doch starb er fürsorgend für seine Mutter. Er starb betend, fürbittend, vergebend. Er starb dürstend. Und die meisten von Ihnen kennen gute Hitze Spaniens, vergleichbar mit dem Orient. Und ein Mensch, der in der prallen Sonne hängt, ungeschützt, unverpflegt. Und als er sagt, mich dürstet, bekommt er kein Wasser, sondern Essig mit Galle gemischt. So starb unser Herr. Er starb für uns. Er starb für mich. Und ein drittes und letztes, der Grund des Todes Jesu. Warum ist Jesus so grausam gestorben? Nein, es war kein Irrtum der Justizbehörde. Und Jesus starb auch nicht den Tod eines Revolutionärs um seine Ideen willen. Jesus starb, um die Schrift zu erfüllen. Und meine Lieben, ich glaube, in der Ewigkeit werden wir staunen, von 1. Mose an bis zur Offenbarung, vor allem auch im Alten Testament, wie viel Vorhersagen die Bibel enthält über das Kommen und den Tod Jesu. Denken wir an die Emmaus-Jünger, denen Jesus die Schrift erklärte, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was von ihm gesagt wurde. Forschen wir in der Schrift. Ich glaube, wir haben noch viel zu entdecken. Jesus kam, um die Schrift zu erfüllen. Jesus starb. Aber nicht nur das. Jesus starb, um Gottes und seine Liebe zu uns Menschen, seinen Geschöpfen, zu beweisen. Und so heißt das im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, dass die größte Liebe darin besteht, sein Leben zu geben für seine Freunde. Gott erweist seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren, heißt es dort. Das tat Gott für uns, für mich. Ja, in Johannes 15 sagte Jesus, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Aber wir waren keine Freunde. Wir waren Feinde. Aber Jesus starb. Gibt es eine größere Liebe? Kann es eine größere Liebe geben? Jesus starb, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Und das ist die traurige Wahrheit. Wir sind von Natur aus auf dem Weg von Gott weg, getrennt von Gott, Feinde Gottes. Und deswegen schreibt Paulus in seinem wunderbaren 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19, Christus starb für uns. Er gab sein Leben, damit wir versöhnt werden mit Gott. Und deswegen sind wir Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns und bittet an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber Christus starb auch, um uns von dem Fluch der Sünde und des Gesetzes zu erlösen. Galater 3, Vers 13. Und ihr Lieben, deswegen starb, ja, musste Jesus an einem Kreuz sterben. Denn bereits in 5. Mose, Kapitel 21, Vers 23 steht, verflucht ist, wer am Holz hängt. Deswegen wurde Jesus vom Kreuz genommen vor dem Sabbat. Lesen wir den Evangelien. Das wird da auch vorgeschrieben in 5. Mose. Christus nahm den Fluch des Gesetzes, der auf uns lastete, weil niemand das Gesetz gehalten hat und halten kann, auf sich. Er hat uns damit vor den Forderungen des Gesetzes befreit. Wir sind frei. Ein weiteres: Jesus starb, um uns von unserer Schuld, der Sünde, zu befreien. Niemand von uns kann ermessen, wie groß, wie hoch der Schuldenberg ist, der uns von Gott trennte. Und es gibt einige Gleichnisse in der Bibel, das beschreiben. Wir hätten es niemals bezahlen können. Selbst in Psalmen heißt es, niemand kann so viel bezahlen, um seinen Bruder auszulosen. Aber Jesus hat das getan und er konnte es, weil er eben keine Schuld hatte. Er war schuld und sündlos. Aber das Gute ist, und das ist die gute Botschaft für uns, die Kinder Gottes, Jesus hat uns nicht nur von der Schuld der Sünde befreit, sondern auch von der Macht der Sünde. Die Sünde wurde besiegt, die Macht, der Stachel der Sünde wurde genommen. Und der Römerbrief Kapitel 6 entfaltet das. Und im Grunde genommen geht es darum, dass das Gesetz nur Gültigkeit hat für Menschen, solange sie unter dem Gesetz leben. Egal wie viele Schulden sie hätten, wenn sie versterben, kann diese Schulden niemand einholen, oder? So ist das mit der Sünde. Mit Jesus sind wir, seine Kinder, der Sünde gestorben. Und deswegen gibt es einfach keinen Machtanspruch mehr. Und der Teufel kann so lange an ihre Tür klopfen als Kind Gottes, solange er will. Sie können ihn wegschicken, weil sie nicht mehr unter diesem Gesetz leben. Jesus hat uns erlöst. Ja, er hat uns von der Macht Satans erlöst. So lesen wir in Hebräer 2, Vers 14. Welch ein Geschenk, welch eine Liebe, welch eine Gnade Gottes, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Durch den Tod Jesu sind wir erlöst. Er starb, damit wir leben.